Martin Korte. Wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind. Ein Tag hat 86.400 Sekunden und dein Gehirn ist jede einzelne davon aktiv. Es ruft autobiografische Erinnerungen ab, speichert neues Wissen, filtert die moderne Informationsflut und schmiedet Zukunftspläne. Und dass es all das täglich aufs Neue meistert, verdankst du einem wahren Wunderwerk der Natur, dem Gedächtnis. Diese Blinks liefern spannende neurowissenschaftliche Einblicke. Sie erklären, warum das Gedächtnis nicht an einem festen Ort sitzt, sondern im Zusammenspiel verschiedener Erinnerungssysteme funktioniert. Du erfährst, warum du unbewusste Entscheidungen triffst, Dinge vergisst und sogar nachts im Schlaf noch weiter lernst. Blink Nummer 1. Das Gedächtnis ist kein fester Ort im Gehirn, sondern ein Netz aus komplexen Systemen. Oft stellt man sich das Gedächtnis als physischen Ort vor, als eine Art mentale Bibliothek, in der Erinnerungen wie Bücher für den spontanen Abruf hinterlegt werden. Das ist eine schöne Metapher, hat aber wenig mit der Realität zu tun. Es gibt kein einziges singuläres Gedächtnis, das sich an einem festen Ort im Kopf verorten ließe. Das, was wir als Gedächtnis bezeichnen, ist in Wirklichkeit ein dynamisches Netzwerk aus komplexen Erinnerungsprozessen. Daher spricht die Neurowissenschaft von Erinnerungssystemen. Die zwei übergeordneten Systeme sind das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis bezeichnet man häufig auch als Kurzzeitgedächtnis, weil es nur etwa 6 bis 8 Informationseinheiten in einer Art kognitivem Zwischenspeicher ablegt. Das können zum Beispiel Buchstaben, Zahlen oder Wörter sein. Dein Kurzzeitgedächtnis stellt sicher, dass du am Ende eines Satzes noch weißt, wie du ihn begonnen hast. Es ist die Grundlage kognitiver Grundfähigkeiten wie Lesen oder Schreiben und sitzt im vorderen Bereich des Stirnlappens im präfrontalen Kortex. Hingegen hat das Langzeitgedächtnis eine weitaus größere Speicherkapazität. Hier unterscheidet die Forschung zwischen dem deklarativen und dem prozeduralen Gedächtnis. Im deklarativen Gedächtnis werden alle expliziten Erinnerungen wie Fakten, Erlebnisse und Erinnerungen gespeichert. Je nach Art der Erinnerung landen diese Inhalte in einem von 3 Subsystemen. Dein autobiografisches Gedächtnis speichert alle Erlebnisse, die du persönlich in der Ich-Perspektive erlebt hast. Dein episodisches Gedächtnis hält Geschichten aus Büchern, Filmen oder mündlichen Erzählungen fest. Und dein semantisches Gedächtnis archiviert dein Wissen über die Welt, von den Bezeichnungen von Orten oder Tieren über Grammatik bis zum Allgemeinwissen. Im prozeduralen Gedächtnis werden unbewusste Erinnerungen wie feste Bewegungsabläufe, Handlungsmuster oder Routinen gespeichert. Die meisten denken bei dem Wort Gedächtnis intuitiv an den expliziten Part. Dabei hast du den weitaus größten Teil deiner Erinnerungen unbewusst erlernt und im prozeduralen Gedächtnis gespeichert. All diese Systeme können zwar weitestgehend unabhängig voneinander operieren, wie wichtig ihr Zusammenspiel für unsere Persönlichkeit ist, zeigen aber Beispiele wie das von Clive Waring. Der britische Musiker fiel 1985 nach einer Herpes-Simplex-Infektion ins Koma. Als er aufwachte, hatte er aufgrund schwerer Schäden am Hippocampus einen wichtigen Teil seines deklarativen Gedächtnisses verloren, seine autobiografischen Erinnerungen. So hatte Waring nur noch wenige Erinnerungen an die Zeit vor der Erkrankung und konnte neue Erlebnisse fortan nicht länger als ein paar Minuten speichern. Hingegen war sein musikalisches Gedächtnis völlig unversehrt. Er spielte weiterhin anspruchsvolle Stücke auf der Orgel und dem Klavier. Sein Fall ist ein beeindruckender Beweis dafür, dass es mehr als das eine Gedächtnis gibt. Blink Nummer 2. Die Gewohnheiten in deinem impliziten Gedächtnis haben großen Einfluss auf dein Handeln. Schon im ersten Blink ist erwähnt worden, dass man beim Thema Erinnerungen meist an das deklarative oder autobiografische Gedächtnis denkt. Jedoch wirst du größtenteils nicht von bewussten Ich-Entscheidungen, sondern von den unbewussten Denkmustern im prozeduralen Gedächtnis gesteuert. Das zeigen Studien wie die der Wissenschaftler David Neal und Jeffrey Quinn von der Duke University. Die Forscher fanden durch die Analyse detaillierter Tagebücher heraus, dass 40-45% der täglichen Tätigkeiten durch Routineprozesse bestimmt werden. Alle diese Entscheidungen erfolgen unbewusst, ohne explizit darüber nachzudenken. Das gilt zum Beispiel für den Kaffee am Morgen. Du hältst die Tätigkeit für einen bewussten Ablauf. Du gönnst dir 5 Minuten, um wach zu werden und frisch in den Tag zu starten. Das ist aber nur der oberflächliche, explizite Teil des Prozedere. Im Hintergrund laufen unzählige implizite Prozesse mit. Du gibst Pulver oder Bohnen in den Siebträger oder Filter, grenzt die Kaffeetasse als Objekt von ihrem Umfeld ab und erkennst ihre Funktion als Behältnis. Du kalkulierst präzise Entfernungen für filigrane Sensomotorik, um die volle Tasse zu greifen und zu balancieren und von der Maschine zum Tisch und später an deine Lippen zu führen. Dies alles ist nur möglich, weil die erforderlichen kognitiven Prozesse in deinem prozeduralen Gedächtnis gespeichert sind. Das bedeutet, dass du neue Informationen durch die regelmäßige Anwendung in das implizite, prozedurale Gedächtnis überführst. Das Erinnerungsvermögen ist also von Beginn an am Wissenserwerb beteiligt. Dies zeigte auch ein Experiment zur Fingerfertigkeit. Die Probanden sollten ihre Fingerkuppen in einer vorgegebenen Reihenfolge zusammenführen. Die Untersuchungen zeigten, dass sich das für die Fingerkoordination zuständige Hirnareal deutlich vergrößerte. Je öfter die Menschen die Übung durchführten, desto schneller absolvierten sie diese fehlerfrei. Das bedeutet zweierlei. Sobald du etwas Neues erlernst, schaltet dein Gehirn in den Trainingsmodus. Es baut neue Muskulatur für die neuen neuronalen Verknüpfungen auf. Durch regelmäßige Wiederholung werden diese Bewegungsabläufe automatisiert. Dann kann der für Bewegung zuständige Motorkortex die Abläufe eigenständig steuern, ohne dass du bewusst kognitive Ressourcen verwenden musst. Deshalb greifst du übrigens manchmal reflexartig an die Hosentasche, weil irgendwo ein Handy klingelt. Dein prozedurales Gedächtnis hat auf einen gewohnten Reiz hin automatisch einen bestimmten Bewegungsablauf initiiert. Blink Nummer 3. Auch die Wissenschaft erklärt sich das Erinnerungsvermögen noch immer mit Hilfe von Metaphern. Bis heute ist die Wissenschaft damit beschäftigt, die komplexen Systeme und Prozesse unseres Erinnerungsvermögens zu erforschen. Kein Wunder also, dass sich der Mensch die Funktionsweise des Gedächtnisses seit Jahrtausenden mit verschiedenen Metaphern begreiflich macht. Die erwähnte Vorstellung des Gedächtnisses als physischer Raum reicht bis in die Antike zurück. Der Philosoph Platon stellte es sich als eine Art Bibliothek vor, in der die Erinnerungen wie Prägungen auf Wachstafeln in unsere Seele geschrieben werden. Je intensiver die Erfahrung war, desto tiefer musste sich die Erinnerung in die Wachsoberfläche einprägen. Deshalb sprechen wir bis heute davon, dass wir uns Dinge einprägen. Sigmund Freud verglich das Gedächtnis hingegen mit einem Palimpsest. Schon im frühen 20. Jahrhundert gab es sogenannte Wunderblöcke mit einem feinen Deckblatt und einer darunterliegenden Wachsschicht. Durch die Deckfolie ließen sich Notizen in die Wachsschicht einschreiben, das Geschriebene aber durch Ablösen des dünnen Deckblatts wieder auslöschen. Nur bei besonders festem Druck schrieben sich unlöschbare Spuren in das Wachs darunter. Dabei verglich Freud Deckblatt und Wachs mit Kurz- und Langzeitgedächtnis. Lediglich die stärksten Eindrücke und Empfindungen prägen sich dauerhaft wie unveränderliche Erinnerungsspuren ein. Heute bemühen Wissenschaftler moderne Bilder, um sich die komplexen Prozesse der Erinnerungssysteme zu erklären. Meist verwenden sie die Metapher eines hochleistungsfähigen Computers, um den hohen Vernetzungsgrad zu beschreiben. Ein Rechner besteht aus Hardware und Software. Die Hardware wäre vermutlich die Biomasse des Gehirns mit all ihren verschiedenen anatomischen Bereichen. Die Software die Gesamtheit der synaptischen Verschaltungen und neuronalen Transmissionen. Wie funktioniert Erinnerung in diesem Sprachbild? Stell dir vor, du bist im Urlaub. Du bewegst dich, nimmst Sinneseindrücke wahr und erlebst Gefühle. Diese Reize werden als motorische, sensorische und emotionale Signale in den jeweils zuständigen Hirnarealen gespeichert. Die Bewegungsabläufe aus dem Surfkurs werden also in deinem prozeduralen Gedächtnis kodiert. Und was passiert mit expliziten Eindrücken wie dem Namen und Anblick der Bucht? Sie durchlaufen zusätzlich die Schaltkreise des deklarativen Gedächtnisses, etwa den Hippocampus, den medialen Schläfenlappen und Teile des präfrontalen Kortex. Wenn du später an den Urlaub zurückdenkst, werden für jede Erinnerung jene Hirnareale reaktiviert, die bereits bei der Kodierung gebraucht wurden. Für unsere Computermetapher bedeutet das, je nachdem, welche Informationen du in der Software abrufst, aktivieren sich unterschiedliche Hardware-Komponenten. Aber auch das ist nur eine Metapher. Der nächste Blink zeigt, dass dein Gedächtnis keinesfalls nur eine Festplatte ist, auf der du wahllos alle Informationen ablegst. Blink Nummer 4. Dein Gedächtnis ist entgegen vieler Vorstellungen auch im Schlaf aktiv. Warum brauchen alle Tiere Schlaf? Die Wissenschaft beantwortete diese Frage lange mit einer simplen Lösung, um sich zu erholen und Kraft zu tanken. Die Nacht galt als kognitive Ruhepause, wobei der Gedächtniscomputer komplett herunterfährt. Das stimmt aber nur zum Teil. Studien haben nämlich gezeigt, dass das Gehirn Nacht für Nacht in eine Art Aufräummodus schaltet. Dein Körper betreibt dann molekularen Hausputz. Er entschlackt überflüssige Stoffwechselprodukte und reguliert den Salzgehalt in seinen Zellen. Und vieles deutet darauf hin, dass auch das Gedächtnis mitarbeitet. Es sortiert Erlebtes und Erlerntes in das Langzeitgedächtnis und verknüpft es dort mit bereits vorhandenen Erinnerungen. Dein Gedächtniscomputer fährt also in einen Regenerationsbetrieb herunter, um neue Softwareinhalte zu speichern. Bislang sind das aber nur Vermutungen. Die Forschung muss den Gedächtnishausputz noch in vielen weiteren Studien untersuchen. Eines ist aber sicher: Der Nachtbetrieb ordnet und speichert Informationen, die zuvor im Wachzustand erworben wurden. Er ist nicht rege genug, um externe Lernanreize zu nutzen. Auch du wirst schon einmal davon geträumt haben, nachts im Schlaf zu lernen. Wie schön es wäre, wenn uns eine Stimme vom Band den Prüfungsstoff ins Gehirn spräche. Das ist in dieser Form aber nicht möglich. Die renommierte British Psychological Society fand bereits 1992 heraus, dass das Abspielen von Lernkassetten im Schlaf zu keinen Lernfortschritten führt. Es hatte sogar eher negative Effekte, weil die ungewohnten Geräusche das Abgleiten in die restaurative Tiefschlafphase störten. Für alle Lernenden gibt es aber dennoch einen Lichtblick. Studien belegen, dass neues Wissen im Schlaf durchaus weiterverarbeitet wird. Der Schlafforscher Robert Stickgold von der Harvard University zeigte seinen Probanden komplexe Muster, die sie in verschiedenen Abbildungen wiedererkennen sollten. Die Wiederholung stärkte die Gedächtnisleistung der Teilnehmer und beschleunigte ihre Reaktionszeiten. Vor allem aber ergaben die Tests, dass die Probanden nach einer durchgeschlafenen Nacht noch wesentlich leistungsfähiger waren. Ihre Gehirne hatten also offensichtlich weiter im Schlaf trainiert. Pauke also vor der nächsten wichtigen Prüfung nicht bis zur letzten Sekunde. Geh lieber früh ins Bett und hol dir eine ordentliche Mütze Schlaf. So gibst du deinem Gehirn Zeit, dein neues Wissen zu sortieren. Blink Nummer 5. Auch Kreativität beruht auf Gedächtnisleistung und dem Zusammenspiel verschiedener Areale. Immer wieder wird behauptet, unsere Talente gingen auf die Ausprägung unserer Gehirnhälften zurück. Nach dem Motto: Bei den Kreativen ist vor allem die rechte Hemisphäre aktiv, bei Mathe-Nerds vor allem die linke. Das stimmt so aber nur zum Teil. Auch bei kognitiven Höchstleistungen arbeiten viele verschiedene neuronale Netzwerke zusammen. Es ist richtig, dass spezifische kognitive Leistungen bis zu einem bestimmten Grad lateralisiert sind. Die rechte Gehirnhälfte ist zuständig für Musikalität, Gesichtserkennung und räumliche Orientierung. Die linke Hälfte steuert die Sprachverarbeitung, mathematische Berechnungen und analytische Tätigkeiten. Trotzdem kommt es bei intellektuellen Leistungen auf die Zusammenarbeit beider Hälften an. Das zeigen vor allem Forschungsergebnisse zum Thema Kreativität. Der Musiker und Mediziner Charles Limb beschäftigt sich in seinen Experimenten mit der Kunst der Improvisation. Er schob begnadete Jazzmusiker mit einem Elektro-Keyboard in einen Kernspintomographen und bat sie, zu einem genretypischen Grundmotiv zu improvisieren. In den Scans leuchteten tatsächlich beide Gehirnhälften auf und bestimmte Regionen wurden besonders aktiv, der Bereich für die Verarbeitung akustischer Signale und die Areale für autobiografische Informationen und den Selbstausdruck. Andere Bereiche wurden hingegen aktiv unterdrückt, allen voran der Bereich für die Selbstkontrolle im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Der Eindruck bestätigte sich bei späteren Modifikationen des Versuchsaufbaus, bei denen die Musiker trotz lauter Störgeräusche improvisieren sollten. Ihren Gehirnen war es durch das Zusammenspiel verschiedener Areale möglich, Störungen und Hemmungen zu unterdrücken, um das Potenzial des freien Selbstausdrucks zu aktivieren. Studien wie die von Limp zeigen, dass sich also auch die Kreativität nicht an einem einzigen festen Ort im Gehirn verorten lässt. Vieles deutet darauf hin, dass mindestens drei Netzwerke aktiv werden: das exekutive Aufmerksamkeitssystem, das Simulationsnetzwerk und das Protokollnetzwerk. Das exekutive Aufmerksamkeitssystem lässt dich beim Nachdenken erkennen, welche Probleme eine kreative Lösung erfordern. Es hilft dir, Aufgaben zu begreifen und Lösungen zu suchen. Das Simulationsnetzwerk wird stets dann aktiv, wenn du vermeintlich nichts tust, wenn du tagträumst, während eines Vortrags gedanklich abdriftest oder dich in andere Menschen hineinversetzt. Und das Protokollnetzwerk scannt sowohl deine Umgebung als auch deine innere Gedankenwelt auf ungewöhnliche Begebenheiten. Es hilft dir, den Fokus im richtigen Moment auf die richtigen Dinge zu lenken, um empathisch, entschlossen oder kreativ zu sein. Blink Nummer 6. Gehirn und Gedächtnis verändern sich im Zuge der digitalen Revolution. Wie viele Telefonnummern oder Geburtstage weißt du noch auswendig? Wetten, dass sich die Zahl dramatisch verringert hat, seit du solche Informationen ins Smartphone auslagerst? Werden unsere Clouds und Festplatten zu unserem externen Gedächtnis 2.0? Und ist das gut oder schlecht? Noch sind wir weit von der Digitalisierung des Gedächtnisses entfernt. Fakt ist aber, dass die Nutzung des Internets unsere Gehirnstrukturen verändert. Der Neurowissenschaftler Gary Small von der UCLA in Los Angeles hat die Gehirnaktivitäten erfahrener Internetnutzer mit den Aktivierungsmustern digital unerfahrener Probanden verglichen. Diese Beobachtungen bildeten die Baseline für spätere Vergleiche. Anschließend ließ er die Netznovizen 5 Tage lang mit dem Internet arbeiten. Die erneuten Gehirnscans zeigten, dass die Aktivitätsmuster der beiden Gruppen bereits nach dieser kurzen Zeit ähnlicher ausfielen. Die Muster der Neulinge hatten sich jenen der erfahrenen Internetnutzer angenähert. Besonders der dorsolaterale präfrontale Kortex hatte sich beeindruckend schnell entwickelt. Dieser Bereich ist unter anderem für strategisches Denken und logische Analysen zuständig. Außerdem verbesserten sich die Schnelligkeit der Bildverarbeitung, die Fähigkeit zum Multitasking sowie die Augen-Hand-Koordination. Du verblödest also keinesfalls durch die Internetnutzung. Vieles deutet darauf hin, dass die Auslagerung von Gedächtniseinheiten andere Ressourcen freilegt, die du dann etwa für die Informationsverarbeitung, strategische oder kreative Gedanken nutzt. Du solltest es nur nicht übertreiben. Gerade beim Multitasking stößt die mentale Prozessorleistung schnell an ihre Grenzen. Wenn du mit digitalen Medien arbeitest, machst du diverse Dinge auf einmal. Um diese Herausforderung zu meistern, verteilt dein Gehirn die Aufgaben auf die rechte und linke Seite des Stirnlappens. Dein Arbeitsgedächtnis ist jedoch nur sehr begrenzt in der Lage, mehrere Aufgaben parallel zu bearbeiten. Es ist eher so, dass es schnell zwischen den verschiedenen Aktivitäten wechselt. Darum dauert das Multitasking immer mindestens genauso lang, als wenn wir die Aufgaben nacheinander bewältigen. Dazu kommt, dass das Gehirn maximal 2 Aufgaben gleichzeitig lösen kann und sich dabei auf jene konzentriert, die es intuitiv für lösbarer hält. Alles darüber hinaus wird nach dem Zufallsprinzip bearbeitet und gespeichert. Also überschätze deine Multitasking-Fähigkeiten nicht. Wenn du dir das nächste Mal neues Wissen aneignest, schalte den Fernseher oder das Smartphone ab. Alle zusätzlichen Reize treten in Konkurrenz zu deinem eigentlichen Lernstoff. Und schon kannst du nicht mehr sicher gehen, dass dein Gehirn auch wirklich die richtigen Informationen speichert. Blink Nummer 7. Auch das Vergessen hat eine lebenswichtige Funktion. Das Vergessen hat keinen guten Ruf. Bestimmt regst du dich auf, wenn du den Geldbeutel verlegst oder dich nicht an Namen oder Termine erinnerst. Und doch hat die Fähigkeit zu vergessen einen entscheidenden Anteil daran, wer du bist. Vieles deutet nämlich darauf hin, dass das Vergessen kein passiver Prozess ist. Die zunächst fehlende Information wird nicht einfach aus dem Gedächtnis gelöscht. Schon der große Kirchenlehrer Augustinus staunte darüber, dass man sich im Nachhinein an zuvor Vergessenes erinnert. Vergessen ist also kein Filmriss und keine plötzlich klaffende Lücke im geistigen Archiv. Vergessen ist ein aktiver Prozess, bei dem dein Gedächtnis Erinnerungen unterdrückt, die es als irrelevant erachtet. Angenommen, du wohnst in der Stadt und hast ein Auto. Dann musst du dich morgens nicht daran erinnern, wo du deinen Wagen vor 2 Wochen abgestellt hast. Du musst dich nur an den aktuell letzten Standort erinnern. Dein Gedächtnis überschreibt die Information zum Parkplatz immer wieder mit der jeweils aktuellen Information. Das Vergessen hilft dir also dabei, die relevanten von den irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Es ist kein mentaler Papierkorb, sondern eher ein Index- oder Spamfilter. Es lässt dich direkt auf die richtigen gespeicherten Erinnerungen zugreifen. Dabei gibt es bestimmte Informationen, die du jederzeit in Sekundenschnelle abrufen kannst, nämlich Erinnerungen an gefährliche Situationen. Wenn du in Gefahr gerätst, arbeitet dein Gedächtnis auf Hochtouren. Es speichert alle Aspekte der akuten Bedrohung langfristig in den Erinnerungssystemen ab. Dieser Mechanismus hat sich im Laufe der Evolution als überlebenswichtig erwiesen. Er hilft dir, solche Gefahren in Zukunft zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen. Und auch hier erfolgt eine Kooperation verschiedener Hirnareale. Besonders der Hippocampus und die Amygdala arbeiten zusammen, um explizite und implizite Informationen zu speichern. Der Hippocampus sorgt wie ein Flaschenhalssystem dafür, dass die Fakten und Bilder der traumatischen Situation im deklarativen Gedächtnis gespeichert werden. Die Amygdala unterlegt diese Ich-Eindrücke mit Emotionen, damit das Ereignis seine dramatische Wertigkeit erhält. Stell dir vor, ein älterer Mensch erinnert sich bei einem lauten Knall zuckend an seine Kriegserlebnisse. Dann ist das Zucken eine Reaktion seines Gedächtnisses, das die traumatischen Erinnerungen blitzschnell abruft und Alarm schlägt. Blink Nummer 8. Krankheitsbedingter Gedächtnisverlust zeigt, wie wichtig das Gedächtnis ist. Krankheiten wie Alzheimer verdeutlichen, wie wesentlich das Gedächtnis für unsere Persönlichkeit ist. Die Angehörigen erleben schmerzhaft mit, wie die Betroffenen wichtige Erinnerungen verlieren und tiefe Wesensveränderungen durchmachen. Was passiert da? Und was kann man dagegen tun? Die Grunderkrankung Demenz ist eines der häufigsten Leiden im Alter. Im globalen Durchschnitt wird alle 3 Sekunden ein Mensch mit Demenz diagnostiziert. 70% der Betroffenen leiden unter der neurodegenerativen Alzheimer-Erkrankung. Sie verlieren bestimmte kognitive Fähigkeiten, einen großen Teil des autobiografischen Gedächtnisses und später sogar den Sinn für Kausalität, also auch das Empfinden für Vergangenheit und Zukunft. Noch ist erstaunlich wenig über die Krankheit bekannt. Man weiß, dass der dramatische Abbau von Synapsen und Nervenzellen zur Inaktivität ganzer Hirnareale führt. Die Neurowissenschaft forscht aber noch immer nach den Gründen dafür, dass das Gehirn die Informationen nicht mehr vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis überführt. Und somit gibt es auch kein Zaubermittel gegen Demenz. Du kannst die Vergesslichkeit im Alter aber zumindest verlangsamen, indem du dich körperlich und geistig gesund hältst. Und die Fitnessmetapher kommt nicht von ungefähr. Die Forschung zeigt nämlich, dass du dein Gedächtnis genauso wie deinen Körper trainieren kannst. So kommen zum Abschluss hier einige praktische Tipps. Halte deine Begeisterung fürs Lernen am Leben. Zelebriere deine Leidenschaft für das Wissen, zum Beispiel indem du knackige Lobreden auf ein Prüfungsthema hältst. Die emotionale Verbindung zu Informationen ist die beste Voraussetzung für nachhaltigen Lernerfolg. Unterteile deine Lernphasen in kurze, aber hochkonzentrierte Einheiten mit vielen Wiederholungen. Du hast nun erfahren, dass sich das Gedächtnis wie ein Muskel trainieren lässt. Nutze das, indem du wichtige Informationseinheiten mehrmals memorisierst. Lege zwischen diesen Einheiten kurze Ruhepausen oder gar Nickerchen ein, um deinem Gedächtnis Zeit fürs Abspeichern zu geben. Dein Gedächtnis verwendet den Schlaf, um neue Informationen abzulegen und Platz für neues Wissen zu schaffen. Generell gilt für deinen Kopf dasselbe wie für deinen Körper. Bleib in Bewegung und ernähre dich gesund. Dann versorgst du automatisch auch dein Gedächtnis mit allem, was es für seine optimale Leistungsfähigkeit braucht. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass das Gedächtnis kein fester physischer Ort im Gehirn ist, sondern das Ergebnis einer komplexen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gehirnbereichen. Du hast nicht nur ein Gedächtnis, sondern mehrere Gedächtnisse, wie das Kurz- und Langzeitgedächtnis, das deklarative Gedächtnis und das prozedurale Gedächtnis. Und all diese verschiedenen Erinnerungssysteme prägen deinen individuellen Charakter maßgeblich mit. Und das gilt sogar für deine Fähigkeit, irrelevante Informationen zu vergessen. Das waren unsere Blinks zu »Wir sind Gedächtnis«, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind, von Martin Korte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.